Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Smart nochmal. Ich bin wieder dabei, Jana Hoheweg, und natürlich nicht alleine. Mir gegenüber sitzt wieder die herrliche Sandra Brauer. Hallo.
Heute die herrliche. Ich danke dir. Guten Morgen und moin moin aus Hamburg und moin nach Hamburg, liebe Jana. Ich hörte,
danke.
In der Stadt. Richtig.
Absolut. I'm back in town. Noch für 2 Wochen. Ich bin schon eine Woche hier und gucke gerade raus und glaube, habe zum ersten oder zweiten Mal, ich würde nicht sagen Sonne vor mir, sondern eher Licht. Schon mal was Gutes.
Hervorragend. Und das Highlight ist, also wir nehmen die Podcast-Folge auf wie üblich. Darauf haben wir uns committed. Aber wir sehen uns nachher und ich darf deinen neuen Pullover anfassen. Das haben wir auf jeden Fall verabredet.
Das kommt jetzt ohne Kontext auch so ganz merkwürdig rüber.
Jana strickt nämlich. Das könnte auch ein Hashtag sein. Jana strickt.
Ja, das ist mein analoger Gegenpol zur digitalen Welt. Weil wenn du 2 Nadeln in der Hand hast, kannst du kein Handy in der Hand haben. Das ist der große Vorteil davon.
Das klingt auch total interessant. Okay, bevor es abdriftet, ja, ich kann es verstehen, finde ich richtig gut. Super. Und wie ist sonst gerade so?
Ich glaube, ich habe gerade so eine etwas entspanntere Phase. Also ich habe auch so ein bisschen bewusster gerade meinen Workload reduziert. Und bin gerade in einer ganz guten Phase, wo ich ein bisschen was zu tun habe, aber nicht zu viel. Und dementsprechend zum Thema digitale Resilienz oder digitaler Umgang habe ich jetzt quasi meinen Drang zum Aufräumen, Struktur haben, die letzten 2 Wochen tatsächlich mal dazu genutzt, meine digitale Umgebung aufzuräumen. Und das ist ein so gutes Gefühl. Oha. Also natürlich so OneDrive, also das, was ich als Dokumentenmanagement benutze. Ich habe zwar eine Struktur, aber wie es immer ist, ne, so ein bisschen Staub sammelt sich ja an. Ah, ich habe mal meinen Download-Ordner aussortiert. Ich habe meine ganzen Ordner nochmal neu sortiert. Ich habe das alles wieder richtig zugeordnet. Ich habe meine Foto-Ordner aussortiert und in die Cloud hochgeladen. Ich habe also alles, was man so digital aufräumen kann. Auf meinem Smartphone habe ich meine Apps wieder richtig hinsortiert, dass mir das alles gut gefällt. Auf meinem MacBook habe ich meine App-Ansicht wieder so sortiert, dass es in meinen Prioritäten entsprechend da aufgelistet wird. Liebe es. Liebe es. Es gibt mir so ein richtig gutes Gefühl und ich habe mir das Gefühl, so das, dann geht's auch wieder alles so ein paar Sekunden schneller pro Handgriff.
Finde ich gut. Aber da, ich muss sofort da eine Buchempfehlung raushauen. Wahrscheinlich kennst du es oder ich meine auch, mich daran zu erinnern, dass wir darüber schon mal gesprochen haben. Der digitale Minimalismus von Cal Newport. Sagt dir das was?
Das sagt mir was, aber ich habe es tatsächlich noch nicht gelesen, weil ich ein paar Rezensionen dazu gelesen habe, wo welche meinten, ja, so da gibt's so 5 Prinzipien, die sich durchziehen und im Prinzip geht's 200 Seiten lang um diese 5 Prinzipien, ja. Und man könnte es auch in 20 auf 20 Seiten runterstauchen. Ich bin mir manchmal nicht so sicher, aus welcher Ecke solche Bewertungen kommen und ob es sich doch nochmal lohnen würde, das Buch zu lesen. Aber das kannst du mir ja vielleicht jetzt sagen.
Ich glaube, ich habe es auch nicht in Gänze gelesen. Ich habe es irgendwann mal überflogen oder auch eine Zusammenfassung über Get Abstract oder irgendein anderes Portal mir gegönnt und fand aber diese wichtigsten Impulse, dass man überhaupt darüber nachdenkt, wie wir digital unterwegs sind, sehr wertvoll. Und gerade bei dem Aufräumen, von dem du berichtet hast, kommt es mir in den Sinn, dass da, glaube ich, auch ein Abschnitt dazu dabei war. Und ich kenne das Gefühl, also alleine ein Google Drive oder ein OneDrive Ordner, also nur eine Ecke, quasi ein Zimmer aufzuräumen und danach es zu sehen, vielleicht auch mit weiterhin der gleichen Dateibenennung und solche Sachen, mich entspannt das auch ungemein. Und das Aufräumen und auch gerade Löschen vielleicht von Dateien macht mich persönlich immer sehr glücklich. Und somit, ja, kann ich mir vorstellen, wie es dir gerade geht und freue mich ein bisschen mit für dich.
Total. Jeder hat ja so eine Alles-oder-Nichts-Schublade zu Hause, wo man weiß, okay, in der Schublade Chaos, wenn ich nicht weiß, wohin, packe ich die Sachen da rein. Und so eine Schublade aufzuräumen und danach da reinzugucken und zu denken, ich habe diese Alles-oder-Nichts-Schublade gerade bewältigt und sie hat Struktur ungefähr 2 Wochen lang, danach wird wieder alles in Alles-oder-Nichts übergehen. Das sollte natürlich nicht passieren, aber dieses Gefühl, ja, das hatte ich gerade so jeden Tag, weil ich immer irgendwo an einen Ort kam, wo ich dachte, dich könnte ich nochmal wieder ein bisschen aufräumen und sei es nur zum Beispiel Kunden, für die ich seit 5 Jahren arbeite, wo Rechnungen in einem Ordner liegen, und ich jedes Mal eine Sekunde überlegen muss, nach welcher Sortierung sind die Dokumente gerade in diesem Ordner, muss ich oben, muss ich unten gucken und so weiter, dass allein diese Rechnungen der letzten 5 Jahre mal in so Jahresordnern verschwinden und ich nur die aktuellen Jahresrechnungen vor mir habe, die natürlich alle nach Jahr, Monat, Tag, Rechnungsnummer, Kunde und so weiter, also nach einer bestimmten Struktur sortiert sind und dementsprechend sich natürlich einsortieren. Ohne das ging es bei mir auch nicht, aber trotzdem kann man ja noch mal eine Stufe weitergehen. Also sehr schön. Und wenn du gerade Buchempfehlung sagst, wenn ich das direkt ergänzen darf, ich halte hier gerne die Kamera, habe ich mir ein neues Buch gekauft. Das heißt Feel Good Productivity. Und jetzt kommt so ein bisschen pathetischer Untertitel, produktiv sein ohne Stress und mehr vom Leben haben. man kann ungefähr ahnen, aus welcher Region dieser Welt dieses Buch kommt. Möchtest du mal raten?
USA.
Richtig.
Genau.
Ja. Aber deswswegen bin ich bei solchen Büchern immer sehr vorsichtig, auch von Carl Newport. Den finde ich ganz gut. Der hat nämlich auch öfter mal irgendwelche Podcast-Auftritte. Ich habe zum Beispiel eine Zeit lang den Podcast von The Minimalists gerne gehört, als ich so meine Minimalismus-Hochphase hatte und mich in das Ganze eingrooven wollte. Und da war natürlich der Carl Newport mit seinem digitalen Minimalismus auch gerne dabei. Und der Autor von diesem Feel Good Productivity ist Ali Abdaal und dem folge ich seit 1-2 Jahren auf YouTube. Der hat so einen YouTube-Channel und auch echt ein paar Millionen Follower. Und der macht eigentlich ganz nette Videos zum Thema Selbstorganisation, Produktivität, Antiprokrastinationstechniken, aber nicht so auf diesen, es gibt ja viele von diesen Kanälen, ne, die auf einem relativ niedrigen Niveau unterwegs sind. Und ich finde, er macht das sehr clever, weil er sich auch wirklich gefühlt jedes Buch reinzieht, was es zu diesem Thema gibt und dann eben das so ein bisschen ernährungskompassmäßig vergleicht, testet und auch mal schaut, nützt das was oder nicht. Und ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, ja, mach mal Pomodoro-Technik, denke ich mir auch, naja, kann ich machen, kann ich nicht. Und er vergleicht hier, glaube ich, viele Techniken und gibt, glaube ich, einen Überblick zu, und jetzt müsste ich lügen, 150 Produktivitätstechniken oder so, aber auch eher im Sinne von nicht, wie kann ich mehr, hasseln am Tag und noch mehr irgendwie in meinen Tag reinbringen im Sinne von Stress erhöhen, sondern wie kann ich eher so das, was ich tue, so machen, dass es mir Spaß bringt, sich produktiv anfühlt, auch produktiv ist und vielleicht sogar ich mehr Dinge in weniger Zeit schaffe oder mehr in derselben Zeit, ohne dass es sich aber nach, ich power das jetzt durch und bin total am Ende anfühlt, sondern nach, ich mache die Dinge, die mir auch Spaß machen, was natürlich immer aus einer sehr privilegierten Perspektive kommt, weil wir ne auch in Konzernkontexten und so jetzt nicht immer das tun können, was uns Spaß macht, aber ich finde die Impulse manchmal ganz gut.
Okay, jetzt haben wir eine kleine Buchrezension schon bekommen. Also
ja, genau, übrigens unbezahlte Werbung. Ich habe es mir auch selber gekauft. Ich werde es zwar absetzen, aber ansonsten ist der Euro selber ausgegeben. Ich werde hier nicht bezahlt. Und ich kann auch noch gar nicht so riesig positiv was über das Buch sagen, weil ich habe erst die ersten 2 Kapitel gelesen. Vielleicht kann ich in den nächsten 1-2 Folgen, das animiert mich auch dazu, das möglichst schnell durchzulesen, noch mal ein bisschen was dazu sagen.
Ja, super. Ich werde wahrscheinlich anschließen in ein paar Wochen mit einem anderen Buch. Ich lese im Moment nur das Vorwort. Also ich bin seit, ich weiß gar nicht, 1 oder 2 Jahren jetzt schon für Manager-Seminare in der Rubrik Test gelesen als, ich weiß nicht, ob man das überhaupt Autorin nennen kann, gelistet und rezensiere immer Fachbücher aus. Naja, aber eine Rezension zu verfassen ist jetzt für mich mit viel Vorgaben versehen und erlaubt wenig freies Schreiben und ich assoziiere, glaube ich, eher den Autor oder die Autorin mit mehr freiem Schreiben. Deswegen würde ich das kurz in Frage stellen, weil es nicht meiner Definition entspricht. Aber aufgrund quasi dieser Tätigkeit habe ich halt die Möglichkeit, Bücher zu lesen, von denen ich noch nie was gehört habe. Die sind mal gut, mal weniger gut. Und jetzt habe ich gerade eins bekommen, da geht es um die Disruption der Arbeit durch KI. Und das ist schon in den ersten Seiten alleine im Vorwort so inspirierend gewesen, dass ich mich unendlich freue, dass ich das jetzt in den nächsten Wochen lesen und dann auch rezensieren darf. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das so komprimiert runterbrechen kann, dass ich den Inhaltsreichtum des Buches dann hier auch präsentieren kann. Ich werde es natürlich versuchen und freue mich aber auch, dass es andockt so ein bisschen an das Thema, was du gerade angesprochen hast, und zwar nicht mehr, also immer mehr zu schaffen in der gleichen Zeit, also quasi die Produktivität in dem Sinne erhöhen, dass wir uns immer mehr ausbeuten, sondern vielleicht gerade durch auch den technischen Fortschritt zu Dingen zu kommen, für die eben weniger Zeit bleibt, gerade weil gewisse Aufgaben oder auch Arbeiten einfach wegfallen durch Automatisierung oder Optimierung von Prozessen und Ähnlichem. So, könnten wir theoretisch gleich andocken, wollen wir aber, glaube ich, noch gar nicht, ne?
Darf ich noch einen ganz kurzen Kommentar, weil vielleicht interessiert das ja die ein oder anderen Personen. Ich meine, ganz off-topic sind wir ja nicht unterwegs mit dem Thema digitales Arbeiten, digitale Produktivität und so weiter. Weil ich bei mir insbesondere im letzten Jahr festgestellt habe, dass ich nochmal, wie soll man sagen, nochmal besser herausfinden konnte, wann ich zum Beispiel persönlich produktiv bin, wann bin ich nicht produktiv, wie muss ich mich organisieren. Und das sind ja Dinge, die ich nicht nur als Selbstständige machen kann, sondern eben auch im Organisationskontext. Und manchmal sind es wirklich so Kleinigkeiten, die echt viel bringen. Also zum Beispiel, ich habe mir im letzten halben Jahr, habe ich festgestellt, so Lücken zwischen Online-Terminen sind bei mir wahnsinnig unproduktiv. Also andere brauchen ja so Pausen und können dann nochmal die eine oder andere E-Mail machen. Wenn ich 4 Termine habe, 1 Stunde und dazwischen sind jeweils 30 Minuten Pause, dann sind diese 2 Stunden am Tag für mich verloren, weil ich da nicht produktiv werde. Das weiß ich einfach. Ich kann da nichts anfangen. Es ist zu kurz, zu lang für irgendwas. Und zum Beispiel arbeite ich mittlerweile eher in solchen Blöcken und mache dann zum Beispiel 4 Stunden 4 Termine, je 1 Stunde, einmal komplett durch, mehr oder weniger ohne Pause. Dann fühle ich mich auch richtig produktiv und bin in so einem Gedankenflow, bin wach. Und danach brauche ich so eine komplette Phase, zum Beispiel nachmittags, wo ich dann keine Termine habe. Und da kann ich dann die Dinge gut abarbeiten und bin super produktiv. Und dadurch konnte ich wirklich, ich kann das ja an meiner Fakturaquote sehen auch, wie ich für Kunden arbeite, wie ich privat arbeite. Ich habe ja eine digitale Zeiterfassung. Konnte ich wirklich meine Wochenstunden auch ein Stück weit runterdrosseln, um ein paar Stunden, die vorher immer in so nicht produktiven Phasen geendet sind. Also das ist auch immer spannend, da für sich selber rauszufinden, wie man so funktioniert.
Ja, bin ich total dabei. Also ich reflektiere das auch ständig immer, um dann halt Anregungen auch in Vorträgen dazu mitzugeben, weil ja eben gerade aufgrund des digitalen Arbeitens ständig arbeiten möglich ist, aber das nicht unbedingt produktiver macht. Und gerade das, was du so nebenbei erwähnt hast, zwischen irgendwelchen Meetings oder Gesprächsterminen halt schnell nochmal eine E-Mail schreiben und so weiter und so fort, das kann nicht jeder. Einige nutzen, glaube ich, gerade diesen Flow, um das dann schnell nochmal zu machen. Wenn es ihnen gut tut, bitteschön, aber das halt auch selber bei sich zu beobachten und dann halt es anzupassen und zu sagen, komm, ich guck mal, ob es nicht für mich vielleicht auch einen anderen Weg geht. Ich glaube, das ist auch total wichtig, ne, dass man da bei sich bleibt.
Ja, und total verschieden. So wie du mal gesagt hast, oh Gott, du hast einen 2 Minuten Termin, willst du nicht eine Pause, sollen wir nicht auflegen? Und dann dachte ich nur so, was mache ich denn dann in den 2 Minuten? Nö, alles gut, können wir noch reden, und 10 Sekunden bevor der Termin losgeht, schalte ich mich ein, dann kommen die anderen dazu und dann geht's los. Also
ja,
und das fühlt sich dann total gut an. Ja, ja, das genau. Andere würde mich zum Beispiel stressen. Dann sitze ich davor und denke so, jetzt hast du noch 2 Minuten, in denen machst du doch eh nichts. Also und dann
spannend, total. Und da bei sich zu bleiben, ne, das ist, glaube ich, auch echt eine Aufgabe, dass man sich dann nicht irgendwie im Wettbewerb halt mit den anderen sieht, mit, oh, ich muss es jetzt auch so machen, sondern nein, ich mache so, wie es mir gut tut, solange die anderen mich nicht dabei stören, müsste das ja dann auch umgesetzt werden können. Okay, vielleicht können wir das an einer anderen Stelle auch nochmal aufgreifen. Das ist auch
sehr
ein ganz interessantes Thema. Ich würde andocken, weil du ja ein bisschen erzählt hast, was so bei dir los war beim digitalen Aufräumen nochmal kurz, weil das ganz gut zum Thema passt, was einerseits andockt an unsere letzte Podcast-Folge, aber auch ans Aufräumen andockt. Wir sind nämlich mit unserem systemischen Netzwerk gerade in unserer Community technisch umgezogen in der letzten Woche oder machen gerade einen digitalen Umzug. Ich mag sowas nicht, weil das halt Zusatzaufwand bedeutet. Und ich mag es eigentlich auch nicht den Community-Mitgliedern zumuten. Es ist aber tatsächlich eine bewusste Entscheidung, weil die Umgebung, in die wir gerade einziehen, das neue Zuhause etwas schöner ist als das alte Zuhause und mehr Vorzüge mit sich bringt. Aber da ist es genau das, was wir auch besprochen haben, dass es jetzt halt darum geht, vielleicht auch nochmal einen neuen Schwung mit reinzugeben, um auch die Interaktion halt in diesem digitalen Raum nochmal mehr zu fördern, anders zu fördern. Es ist eine viel schönere Umgebung, auch so vom Design her und Co. Und hat mich jetzt in den letzten 2 Wochen schon arg beschäftigt, das gut vorzubereiten und dann auch die Kommunikation gut vorzubereiten. Und spannenderweise dockt das ja genau an das Podcast-Thema vom letzten Mal an. So, das war jetzt ein Zufall, dass es zur gleichen Zeit stattgefunden hat.
Und hast du, trotzdem du das ja wahrscheinlich verantwortet hast und wusstest, welche Änderungen kommen und so, hast du bei dir oder bei den anderen so diese typischen Veränderungsschmerzen gesehen? Also selbst wenn das nächste Jahr besser ist, wir hatten ja das Thema, ne, aus Problemen, aus Schmerz entsteht Veränderung und dann muss es deutlich, deutlich besser werden und irgendwelche Probleme lösen. Wie war da so der Prozess bei euch und wo seid ihr jetzt in dem Prozess gerade?
Ja, es gibt alles genau das, wie es immer so ist bei solchen Sachen. Es gibt die, ich würde mal sagen, Early Adopter oder diejenigen, die einfach mit aufspringen und sagen, klar, habe ich gemacht, hier ist die Infomail, muss ich jetzt noch irgendwas tun? Ich denke, nö, ist alles fein. Also das ist so Gruppe 1. Gruppe 2, die so ein bisschen auch macht, aber nochmal kritisch nachfragt und sagt, habe ich jetzt irgendwas gerade dabei vergessen oder wie ist das? Gab auch Gruppe 3, die schon bei der ersten Ankündigung gesagt hat, oh, schon wieder ein Umzug. Ich sehe ja, aber der letzte war vor 1,5 Jahren und ja, leider ist es jetzt so, dass es bei dir schon der nächste Umzug ist, weil du schon länger mit dabei bist. Das ist ja auch so ein Thema in auch Unternehmenswelten, ne? Wenn du diverse Veränderungsprozesse hinter dir hast, dann kommt schon wieder einer und natürlich kommt so eine Äußerung und ich habe dann einfach so, wie ich es sonst auch machen würde, im Unternehmenskontext Mut gemacht, dass es wirklich noch besser wird und dass der letzte Prozess ja auch erfolgreich gelaufen ist und wir uns dann da gut zurechtgefunden haben. Nur es ist jetzt noch besser in der in der Zukunft vermutlich. Und auch bei mir selber, ne, da sind Übergangsphasen, das Alte muss verabschiedet werden, das Neue muss kommen. Also emotional bin ich da drüber hinweg, das ist mir egal. Aber gerade so diese Parallelwelten kurz nochmal zu bespielen, was halt diesen anstrengenden Moment ausmacht. Es ist eine vermehrte Kommunikation möglich, also auch eine aktive Kommunikation. Also sind ganz viele Punkte, die wir aus unseren Projekten kennen. Ja, also nichts Überraschendes dabei. Alles so, wie es quasi sich gehört und es ist okay und wir schaffen das und ich freue mich einfach, dass sich alle neuen Mitglieder jetzt in unserer Community in dieses schöne neue Zuhause, das eher aussieht wie eine kleine Villa, also um es mal im übertragenen Sinne zu formulieren, einladen kann. Das ist jetzt das Tolle.
Schön finde ich den Satz, da war nichts Überraschendes dabei. Wie immer, genau. Also das ist ja da ganz oft der Punkt, wo ja viele in Unternehmen auch Angst haben, dass wenn wir jetzt was verändern, da irgendeine Überraschung aus der Ecke kommt, mit der ich nicht gerechnet habe und die vielleicht auch überfordern könnte oder wo man das irgendwie wieder im Projektkontext irgendwie bewältigen müsste. Und meistens ist es das ja nicht, ne? Zu 95-99%, würde ich jetzt mal behaupten, sind die Dinge erwartbar. Auch wenn natürlich die Menschen in den Organisationen alle unterschiedlich sind. Aber genauso richtige Überraschungen kann ich mich jetzt auch nicht erinnern, dass da mal was um die Ecke kam, wo ich dachte, wow, das ist aber jetzt was komplett Neues. Da müssen wir jetzt mal komplett neu mit umgehen. Das ist es ja meistens nicht.
Ja, nur technisch, ne? Technisch kommen dann so kleine Überraschungen raus, wo du denkst, warte mal, das sollte anders laufen. Was ist das jetzt gerade hier?
Ja, genau.
Und das finde ich persönlich aber, ne, ich bin ja so ein bisschen Dopamin-Junkie, das finde ich dann wieder ganz spannend. Da kommt so meine alte Software-Beratungswelt, kommt dann so raus und denkt, oh, da ist ein Fehler, toll. Und dann will ich immer auf die Suche gehen und freue mich mega über die Kooperation mit dem Support-Team von dem Anbieter, das gut erreichbar ist und so solche Sachen. Und schon läuft's wieder und geht voran und man lernt dann ganz viele und man bondet auch ganz anders miteinander, weil man halt durch so turbulente Phasen geht.
Und auch technische Fehler sind nichts Überraschendes.
Nein, kommt natürlich immer. Nicht. Nur die Art und Weise dieser blöden Fehler, die dann absolut. Doch schon mal nerven zwischendurch. So, und jetzt einen guten Kaffee danach, damit ich mich wieder beruhige. Und dann geht's weiter. Und irgendwann ist es dann alles schön eingerichtet und man kann sich dann gemeinsam im virtuellen Kaminzimmer treffen. Und die Welt
sehr
ist
schön.
Eine neue. Mhm.
Perfekt. Aber du wolltest auch gerade einleiten im Sinne von nochmal Folge 4 zum Thema Intranet und Social Communication reflektieren. Wir gehen ja auch immer noch mal so ein bisschen in Resonanz mit unserer letzten Folge, bevor wir die nächste machen. Und genau, da glaube ich, können wir jetzt den Übergang zu unserem Hauptthema heute ziehen.
Machen wir. Du hast es an meinem So erkannt, ne? Das norddeutsche So.
Ich wollte gerade sagen, jetzt fehlt nur noch dieses Schenkelklopfen. So!
Genau. Tatsächlich hatten wir uns eigentlich, ich glaube, wir hatten uns bei den letzten beiden Malen oder so, hatten wir uns ein bisschen drauf committed, dass wir unsere Einleitung unter 10 Minuten gestalten. Jetzt ist es gerade ein bisschen eskaliert, aber wie du es ja auch gesagt hast, ne, es gibt ja auch einen digitalen Bezug und wir versuchen ja auch immer in unseren Äußerungen ein bisschen was mitzugeben. Das heißt, vielleicht war da auch vielleicht schon das ein oder andere für euch mit dabei, auch wenn es jetzt thematisch eigentlich um was anderes sich drehen könnte. Somit danke dir für die Überleitung zu unserem Hauptfokusthema heute. Die Frage, oder nein, es waren eigentlich mehrere Fragen, die sich im Anschluss an die Folge jetzt bei uns ergeben haben. Und vermutlich sind es auch noch mehr als die, die wir jetzt so primär für uns rausgearbeitet haben. Und wir wissen jetzt schon, dass wir mindestens noch ein weiteres Folgenthema aufziehen werden, was jetzt in dieser, ja, in diesem Kosmos Social Intranet, Social Communication, aber vor allem auch Werte, Kultur und Miteinander sich ergeben wird. Und für heute haben wir so etwas herausgearbeitet wie, was kann eigentlich entstehen durch die Einführung digitaler Tools, wie zum Beispiel ein Social Intranet. Und bei dem was kann, würde ich anschließen an ein wozu, also wozu führt man so etwas eigentlich ein und kann dadurch kulturelle Veränderung möglich werden. Also ist quasi so ein Social Intranet-Projekt oder ein Software-Implementierungsprojekt auch immer gleich ein kulturelles Transformationsprojekt. Und du hattest einen richtig guten Ansatzpunkt oder hattest eine starke Resonanz gleich dazu. Und vielleicht magst du schon mal erste Antworten so aus deiner Welt, vielleicht auch mit Erfahrungswerten mit reingeben. Und dann schauen wir wieder, wie wir in unserem Ping-Pong landen, oder?
Ja. Ich finde dieses Thema total spannend. Ich habe, als wir darüber diskutiert haben, ob wir das Thema jetzt nochmal in einer Folge größer ausbreiten, auch gesagt, es ist vielleicht eher eines deiner Hauptthemen und bei mir läuft es so mit. Aber eigentlich ist es bei mir auch jetzt nochmal in der Diskussion, die wir vor der Folge hatten, doch sehr präsent, weil es ja immer wieder diese Themen gibt, oder die Fragestellung, führen wir digitale Tools wie Social Intranet, wie ein Collaboration-Tool wie MS Teams, wie Social Netzwerke und Co. ein, um eine kulturelle Weiterentwicklung, Veränderung zu initiieren, umzusetzen? Oder brauchen wir nicht eher an anderen Stellen diese Impulse, damit diese sich dann wiederum in diesen digitalen Tools wiederfinden können und umgesetzt werden können? Also da gibt's einfach, glaube ich, auch eine ganz gute Entwicklung der letzten 5 bis 10 Jahre, wo man wirklich, als ich mache das jetzt ungefähr 10 Jahre, das Thema, und am Anfang war es wirklich so, dass man gesagt hat, hey, so ein Intranet ist doch jetzt ein Kulturtool und das wird uns jetzt die Kultur bringen, die wir haben wollen, wer auch immer dann wir ist. Und genau, da hast du bestimmt eine Meinung dazu, ob das so ist oder vielleicht auch nicht.
Ich stolper gerade nochmal über den Kulturbegriff, weil wir ja nicht so genau wissen, wer uns eigentlich zuhört und wer vielleicht auch eine ähnliche Deutung des Kulturbegriffs hat wie wir. Und ich vermute, dass sogar wir beide, die wir uns auch nicht immer die nicht immer eine Stimmigkeit in den Themen oder auch Wirklichkeitskonstruktionen oder auch Worten und so haben, dass wir da auch noch nicht ganz beieinander sind. Deswegen fände ich es total spannend, von dir zu hören, was ist für dich eigentlich Kultur? Und ich schließe da auch gerne dran an und versuche auch Worte für meine Definition von Kultur zu finden. Also vielleicht magst du da noch mal kurz ansetzen. An was denkst du, wenn du Kultur sagst?
Genau, es gibt jetzt bestimmt so eine rein Definition von Kultur, mir persönlich sagt die oft nicht so viel. Mhm. Also ich meine, wir können gerne bei Google irgendwas rausziehen und sagen, guck mal, so könnte Kultur im Allgemeinen definiert werden. Wenn ich durch so ein Unternehmen gehe oder auch mit den Projektteams arbeite an solchen, sagen wir mal, Tool-Implementierungsprojekten, ne, wenn man da in Workshops ist und so weiter, dann finde ich, bekommt man ja so ein gewisses Gefühl für die Art und Weise, wie in diesem Unternehmen zwischenmenschlich umgegangen wird, wie die Menschen miteinander umgehen, wie zusammengearbeitet wird und auf welchen Werten das Ganze basiert. Also welche Werte sind in dieser Organisation, werden dort gelebt und machen dann quasi in Summe, und das wäre jetzt mal meine subjektive Definition davon, machen in Summe dann so eine Unternehmenskultur aus. Es gibt immer natürlich in der internen Kommunikation oder auch in der Organisationsentwicklung, HR-Abteilung etc., diese Kulturbeauftragten, die dann zum Beispiel Werte ausarbeiten, die dann, wir kennen es alle, ne, an der Wand hängen und dann sagt man, hey, wir sind vertrauensvoll, respektvoll, nachhaltig und Co. Und diese Werte quasi definieren unsere Unternehmenskultur. In 9 von 10 Fällen werden die Mitarbeitenden wahrscheinlich dastehen und denken, ja, weiß ich nicht. Hat niemand mit mir gesprochen. Selbst wenn ich gerne vertrauensvoll mit Menschen umgehe, weiß ich jetzt gerade nicht, was das in dem Unternehmenskontext tatsächlich für uns heißt. Das heißt, ich würde Kultur immer an dem orientieren, wie die Menschen miteinander umgehen. Und das ist ja auch innerhalb eines Unternehmens total unterschiedlich. Wie oft hört man es, dass es zum Beispiel selbst in Bereichen, die größer sind, wie eine IT oder Kommunikation oder so, dass das eine Team eher so einen Umgang pflegt und das andere Team eher so einen Umgang und so weiter. Also ist ja ganz schwer, auch dieses, das ist die Unternehmenskultur zu definieren. Aber da hast du bestimmt auch eine Meinung zu.
Ja, für mich ist, also wenn ich auch da bei der Definition ansetze, für mich ist quasi Kultur das Zusammenspiel aus Werten, die man übersetzen könnte als Handlungsmotive, Bedürfnisse, die sich in Prinzipien zeigen, nach denen wir handeln und kommunizieren. Also es ist jetzt schon, ne, das, ich habe da öfter schon drüber nachgedacht, also weiß ja vielleicht auch, ich habe dieses Wertekartenset rausgebracht, theoretisch schreibe ich an einem Buch, wozu ich aber keine Zeit finde und ich mag das Thema ungemein, weil ich mir immer die Frage stelle, was treibt Menschen an? Oder was brauchen Menschen? Also es ist beides, ne? Diese Motivorientierung, aber auch die Bedürfnisorientierung, die man dann im Unternehmenskontext zusammenbringen müsste, damit Zusammenarbeit gut gelingen kann. Und ich habe gerade bei deinen Ausführungen gelebte Kultur nochmal dazu geschrieben. Jedes System quasi, also du, ich, wir beide, aber auch ein Unternehmen mit den Teams, den Abteilungen, den einzelnen Mitspielenden, hat eine Kultur und ist geprägt halt von diesen Werten und vielleicht auch Normvorstellungen, wie es da so zu sein hat, was sich dann wiederum aus dem Zusammenspiel aller Beteiligten ergibt. Und ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, warum diese Leitbildgeschichten, also vielleicht auch womöglich noch verordnete Werte, zum Beispiel, wir duzen uns jetzt alle, ne? Also wir arbeiten auf Augenhöhe, wäre dann vielleicht der Wert. Und das Prinzip oder das Verhalten, was daran andockt, ist ein zum Beispiel, wir duzen uns jetzt. Wenn man das halt verordnet, muss es noch lange nicht bedeuten, dass dann wirklich auf Augenhöhe Arbeiten eintritt, sondern es könnte auch ein nachgeahmtes Verhalten sein, abgeleitet von diesem Prinzip. Und es ist aber trotzdem ganz viel innerer Widerstand bei den einzelnen Beteiligten, weil es gar nicht mit dem eigenen Wertesystem übereinstimmt. Und schon wird diese Kultur nicht gelebt, sondern in Frage gestellt. Und deswegen funktioniert meiner Meinung nach nicht diese Werte Verordnung, sondern es kann nur aus einem ganz langsamen Prozess heraus halt eine Veränderung entstehen. Und es braucht meiner Meinung nach ganz viel Austausch, ganz viel Reibung auch, Selbstreflexionsvermögen und Aushandeln dessen, weil du wirst selbst wissen, wie schwer das ist, halt deine inneren Motive und Bedürfnisse so anzupassen, dass du plötzlich vielleicht einen Wert nicht mehr so stark in dir spürst, sondern ihn durch einen anderen ersetzt. Und wenn du das halt überträgst auf das Zusammenspiel in einem Unternehmen, das ist ultra komplex und da eine Veränderung hervorzubringen, Respekt, also Respekt auch an all die, die das versuchen oder auch erfolgreich bisher gemacht haben. Ich denke da zum Beispiel an die Hotelkette Upteilsboom, also die auch sehr präsent in den Medien ist. Okay, dir sagt es nicht, in meiner Bubble, New Work und Co., die stille Revolution, der Film, da gab es tatsächlich eine kulturelle Veränderung über Jahre, ausgelöst durch die eigengespürte Krise des Inhabers und ich könnte jetzt ganz viel mehr erzählen, aber nur als ein Beispiel, wie es halt funktionieren kann. Der Prozess dahinter war aber keine verordnete Wertekultur, sondern wir durchleben eine riesengroße Veränderung gemeinsam und erarbeiten uns über die Zeit halt entsprechend neue Werte. Menschen verlassen dann auch Kontexte, weil sie eben sich daran nicht ausrichten können und das eher auch in Frage stellen, was dort halt dann erarbeitet wurde. Und andere kommen halt hinzu, die sich diesem Wertesystem zugehörig fühlen. Und vielleicht können wir da auch direkt dann anschließen, so an die Frage, kann denn das überhaupt jetzt, kann es möglich werden, durch zum Beispiel ein Softwareprojekt halt eine kulturelle Veränderung auch umsetzen zu wollen? Weil das war ja so unser Einstieg. Das ist ja eigentlich total verrückt, also wenn ich es mal so salopp sagen darf. Also ich möchte einerseits ein Social Intranet oder eine Software einführen und will gleichzeitig auch noch eine kulturelle Veränderung vornehmen. Ja, herzlichen Glückwunsch, viel Erfolg dabei. Was sagst du?
Genau, also das ist auch die Entwicklung, die ich vorhin meinte. Dieses ist jetzt ein Intranet-Projekt oder eine Intranet-Einführung das, was uns kulturell voranbringt. Und ich glaube, die Erkenntnis hat sich tatsächlich die letzten Jahre Stück weit aufgelöst, dass ich davon ausgehe, dass eine Intranet-Einführung dazu führen wird, dass wir jetzt irgendwie auch eine komplett andere Kultur bekommen und jetzt quasi ins nächste Zeitalter gehen und auch ganz anders miteinander sprechen und so weiter und so fort. Und natürlich können Unternehmen aus verschiedenen Gründen Software einführen. Und ich glaube, wir müssen da nochmal unterscheiden zwischen Software-Einführung und Einführung von, ich sag mal, Social Communication und Social Collaboration Tools. Weil zum Beispiel bin ich gerade auch in einem ServiceNow-Projekt unterwegs, was ein Ticket-Tool ist, was mit dem IT-Support und so weiter zu tun hat. Ne, also das ist auch eine Tool-Einführung, aber dadurch mache ich jetzt vielleicht nicht so den großen kulturellen Schritt in irgendeine Richtung. Aber wenn wir jetzt von sozialen Netzwerken sprechen und eben jedweden sozialen Räumen, sei es jetzt Kommunikation, Netzwerken, zusammenarbeiten, dann passiert da natürlich was. Und ich erinnere mich leider nicht mehr, ich habe schon versucht, mich dran zu erinnern, in welcher Situation das war. Ich war mal, glaube ich, auf irgendeiner Veranstaltung, da war ein Vorstand eines größeren Unternehmens und ich kann mich leider nicht mehr dran erinnern, aber da ging es wirklich darum, dass dieses Unternehmen so kurz vor, es ist vorbei, stand und dieser Vorstand gesagt hat, und was haben wir getan oder was habe auch ich getan, um dem entgegenzuwirken, und der ist eigentlich Wochen und Monate lang nur durchs Unternehmen gelaufen und hat mit den Menschen gesprochen und hat versucht, wirklich durch dieses Instrument der Kommunikation, es muss irgendeine Kommunikationsveranstaltung gewesen sein, wo er das erzählt hat, damit man das als Erfolgsstory auch erzählen kann, aber quasi nur durch dieses Instrument der Kommunikation, oder nicht nur, aber natürlich als eines der Hauptinstrumente, versucht herauszufinden, wo sind die Kernprobleme, wo sind die Kernfrustrationspunkte, wie spielt eigentlich dieses Unternehmen zusammen, wo liegen die Werte und genau das, was du gesagt hast, ne, wo liegen diese Handlungsintentionen, warum tun die Menschen das, was sie tun, was möchten sie gerne tun, tun sie heute schon das, was sie gerne tun möchten? Und da fällt mir immer dieses Buch Big Five for Life ein, das hast du hundertprozentig gelesen und viele andere auch. Und so, was quasi dieser Purpose, was ist dieser Sinn und Zweck und hast nicht gesehen hinter dem, was ich tue und erfüllt mich das auch etc. Könnte jetzt schon wieder ein bisschen pathetisch werden. Aber genau, das war jetzt eine große Schleife. Ich glaube, dass eben dass Social Communication und Collaboration Tools schon gut was dafür tun können, eine Unternehmenskultur im Großen Ganzen und allgemein jetzt mal, nicht im Detail, in eine bestimmte Richtung zu unterstützen. Aber dass eben ein Social Intranet jetzt keine Kulturinitiative ist, sondern zum Beispiel als eines der Hauptinstrumente auch genutzt werden kann, um bestimmte kulturelle Entwicklungen zu unterstützen, zu begleiten und im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten im Unternehmen dafür zu sorgen, dass eine gewisse Kultur Weiterentwicklung überhaupt passieren kann, weil sich die Menschen zum Beispiel dort treffen können, unterhalten können oder auch eben das Unternehmen wiederum Informationen und Dialogangebote schaffen kann, um überhaupt, was du ja immer sagst, in den Austausch zu gehen und diese Dinge gemeinsam auszuhandeln.
Ja, da mag ich gern dran andocken, weil du gerade ja, die Wichtigkeit von Kommunikation hervorgehoben hast und die natürlich durch solche digitalen Tools unterstützt wird. Weil auch bei diesem ganzen Wertethema geht nichts ohne Kommunikation. Also erst durch das Gespräch und das Verhalten. Also Kommunikation ist für mich immer Sprache und Verhalten, ne? Das geht für mich einher, so auch da von der Definition her. Und erst durch die Wahrnehmung von Sprache und Verhalten und auch Reflexion kommt man, glaube ich, dahin, dass man entweder selber feststellt, welche Werte trage ich eigentlich in mir und was sind die oder welche Werte tragen andere in sich. Und wie Menschen dann miteinander umgehen, gerade auch im Unternehmenskontext, kann dann halt Aufschluss darüber geben, welche Werte dort gelebt werden und wie es um das Miteinander so steht. Nehmen wir ein Beispiel. Also ich denke jetzt an meine Schwester, die in einem größeren Hamburger Konzern tätig ist. Die haben auch eine ausgeprägte Teamskultur.
Jetzt musst du was sagen wie Grüße gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus. Natürlich, Grüße gehen raus an meine herzallerliebste Schwester. Und die erzählt mir immer mal wieder, wie sie so miteinander dort über die Teams-Channels miteinander ins Gespräch gehen. Als Beispiel, dort wurde vielleicht ein kleiner Erfolg geteilt oder vielleicht hatte auch jemand Geburtstag, vielleicht hat jemand auch von irgendwas Privatem erzählt. Da kommt meistens eine Resonanz, da kommen Herzchen, da kommt irgendwie eine Kommentierung. Und die sind sich da recht stimmig und einig in ihrem Kosmos, in dem sie sind. Also ich war dort nie zu Gast, deswegen könnte ich das nie beschreiben, ob das jetzt war, auch aus meiner Perspektive ist, aber so wie sie es schreibt. Und da scheint eine große Stimmigkeit zu sein, aber es ist auf jeden Fall auch ein Resonanzraum. Dort findet Begegnung und Interaktion im digitalen Raum statt und natürlich entsteht dadurch auch eine Nähe, weil die sind halt hauptsächlich auch von zu Hause arbeitend unterwegs, ne? So oder im Einsatz. Und ohne die Kommunikation würdest du, glaube ich, die Werte, die sie sich hier selber definiert haben oder die eben über Jahre dort etabliert wurden, könnten diese Werte gar nicht gelebt werden und könnten sich auch gar nicht festigen. Und jeder, der neu dazukommt, erlebt natürlich, wie es dort gerade ist. Im besten Fall ist es im Onboarding-Prozess natürlich auch so kommuniziert, wie die Atmosphäre da ist, was wünschenswert wäre, wie vielleicht auch die Prinzipien so lauten, weil es, glaube ich, manchmal ganz schön hilfreich ist, das vorher zu erfahren, damit man dann halt in Frage stellen kann, will ich das auch oder brauche ich vielleicht etwas anderes und kann mich dann ja genau diesem System auch einfügen. Und ich glaube, man muss bei weitem nicht bei allem mitmachen, aber es ist schon sehr hilfreich, einen großen Anteil an Deckung halt auch zu haben, so dass man spürt, ich bin halt Teil des Ganzen und durch meine Kommunikation in diesem virtuellen Raum unterstütze ich ja auch, dass genau diese Werte weiter gelebt werden oder eben auch nicht.
Und dann wäre es wieder spannend, was eben auf der Ebene der Mitarbeitenden stattfindet, in diesen Chats etc., ne, wie da miteinander umgegangen wird, nach welchen Werten da auch geschrieben, miteinander gesprochen wird, zusammengearbeitet wird. Ob das zum Beispiel auch das ist, was das Unternehmen als seine Kultur definieren würde. Mhm. Also gibt es da ein Gap? Würde
mega spannend
oder,
sein, ja.
Genau, ist es quasi das, was sie auch definieren und sagen, hey, klasse, das matcht mit dem, was wir auch möchten. Mhm. Und wann matcht es quasi nicht? Mich erinnert es immer so ein bisschen an diese Diskussion, mal ein Vergleich aus dem Kommunikationsmanagement Richtung Image und Reputation. Images sind ja diese ganzen einzelnen Bilder, die wir Einzelpersonen zum Beispiel von einem, sagen wir mal, Unternehmen im Kopf haben, was auf meinen persönlichen Erfahrungen basiert, auf meinem persönlichen Umgang, Berührungspunkten mit diesem Unternehmen. Na, wenn wir jetzt mal von außen drauf gucken, wenn wir so auf Markenbildung zum Beispiel schauen. Und ich habe zum Beispiel mal schlechte Erfahrungen mit dem Kundenservice gemacht oder mein Produkt war fehlerhaft oder sowas, habe ich vielleicht ein schlechtes Image, andere haben ein gutes Image. Und diese ganzen Images quasi in Summe genommen zu einem übergeordneten Bild ist ja dann wiederum die Reputation. Mhm. Und obwohl ich zum Beispiel ein total schlechtes Image von diesem Unternehmen habe, kann die Reputation ja auf einer ganz anderen Ebene ablaufen, weil die Summe an Erfahrungen und etc. eher im positiven Bereich sind. Das kann ja auch bei Kultur der Fall sein. Und deswegen wäre es tatsächlich spannend, da im Einzelnen reinzugehen. Aber genau, wieder so ein bisschen die Kurve zu, wann führen eigentlich Unternehmen Social Intranets und Co. ein. Ich habe noch ein Beispiel von einem Kunden, das war ganz spannend. Da haben wir zum Beispiel ein Social Intranet auf Basis von Halo eingeführt Und da war es gar nicht dieses typische, ja, wir wollen mal digitaler werden und wir wollen uns kulturell weiterentwickeln und wir wollen quasi mit dem Social Intranet dafür sorgen, dass unsere Kultur sich in eine bestimmte Richtung entwickelt, zum Beispiel, sondern bei dem Kunden war es so, dass sie gesagt haben, nee, wir haben die Kultur schon, aber wir wollen die noch in den digitalen Raum transformieren, weil wir eigentlich schon eine total coole Kommunikation haben, wir haben relativ flache Hierarchien. Hey, das ist hier schon alles gut, aber wir haben zum Beispiel so ein altes Intranet, das diese Kultur gar nicht abbildet. Das heißt, wir haben im digitalen Raum, da war es eher andersrum auch, eher eine Kultur, die wir nicht haben möchten und im analogen Raum haben wir eine und deswegen würden wir gerne die analoge Kultur nochmal in den digitalen Raum hinüberführen. Was nicht heißt, dass nicht nach ein paar Jahren trotzdem gewisse Dinge auftauchen, wo man merkt, dass man im Intranet etwas tun oder haben möchte, jetzt mal aus der internen Kommunikationsbrille, was sich aber über das Tool selber nicht lösen lässt, sondern wo man zum Beispiel nochmal außerhalb des Tools kulturell anpacken muss. Und das war ja auch der Punkt vorhin mit, ein Intranet kann immer nur begleiten. Und diese Prozesse habe ich jetzt seit Anfang des Jahres, spannenderweise haben die sich ein bisschen bei mir gehäuft, dass wir in Bestandsintranets nach ein paar Jahren wieder reingegangen sind und gemerkt haben, es haben sich einfach gewisse Dinge kulturell nicht etablieren können oder sie haben sich nicht etabliert. Und wir müssen das organisatorisch, kommunikativ oder an anderen Stellen irgendwie lösen und angreifen, damit das wiederum ins Intranet transformiert werden kann. Ansonsten komme ich einfach nicht weiter, ich trete auf der Stelle.
Ja, ich würde das fast als Symptom dann bezeichnen wollen. Ich nehme jetzt wieder Organisationsentwicklungssprech hier an dieser Stelle. Also das, was dann rauskommt, ist, glaube ich, ein Symptom für etwas, was vielleicht im Untergrund auch schon immer da war, nur nicht sichtbar und transparent gemacht wurde, ne? Das könnte ja vielleicht auch sein. Also es muss ja auch nicht alles perfekt gewesen sein, auch wenn man gesagt hat, so vom Auftrag her, komm, lass das mal übertragen auf den digitalen Raum. Und vielleicht erlebt man dann genau diese Überraschung, dass doch nicht alles fein war. Das könnte jetzt eine Hypothese meinerseits sein, sodass man sagt, es lag gar nicht am digitalen Raum, sondern es war vorher schon da und jetzt kommt es raus, was ja übrigens sehr häufig ist, auch bei Software-Einführungsprojekten anderer Art, die gar nicht unbedingt primär mit Kommunikation zu tun haben, kommt man an so manche Überraschungen und denkt sich, oh, damit haben wir gar nicht gerechnet. Oh, wir haben hier einige Prozesse, die wir aufräumen müssen. Verdammt, ja gut, dann können wir vielleicht da ansetzen und das besser machen. Oder man entscheidet sich erstmal dann auch dafür, das so abzubilden, wie es gerade ist und so wie du es gerade beschrieben hast und sorgt dann im Nachhinein dafür, dass es halt verbessert und optimiert wird. Und vielleicht kann das digitale Tool dann da auch unterstützen.
Ganz konkrete Beispiele, weil das, glaube ich, immer wieder in Unternehmen auch häufig auftaucht. Zum Beispiel bei Social Intranets gibt es immer diese typischen Kulturthemen wie die Mitarbeitenden beteiligen sich nicht stark genug, die kommentieren nicht so richtig viel und die gehen da nicht so richtig in Dialog, zum Beispiel zu Unternehmensviews, ne, wo man so einen Dialog möchte und sagt, hey, es wäre schon schön, wenn wir nicht nur Infos verteilen und veröffentlichen, sondern uns nochmal dazu austauschen. Genau, also die interagieren nicht genug miteinander oder es gibt dann so komische Kommentare, so nach dem Motto, hast du nichts zu tun, wenn du im Intranet dauernd was kommentieren kannst. Dann kommen in wirklich schlimmen Fällen kommen diese Kommentare digital unter dem anderen Kommentar, der eigentlich total konstruktiv gemeint war und dann kommt, hast du nichts zu tun. Habe ich einmal, glaube ich, erlebt. Mhm. Und damit war es auch dann zumindest in dem Bereich der Organisation tot, weil die wussten, oh Gott, da waren eine Führungskraft, die gesagt hat, na, hast du nichts zu tun. Und alle anderen haben gedacht, oh Gott, die Führungskräfte wollen nicht, dass wir im Intranet sind.
Ja, die Bewertung ist halt sofort da, ne? Dass da so eine Bewertung kommt und dann hast du Angst, dann ist da kein Vertrauen mehr gegeben und zack, hört's auf mit der Offenheit und gut, dann darf man da ansetzen, weil da spricht ja dann schon wieder Bände über die Werte, die da tatsächlich gelebt werden.
Ja, ganz genau, ganz genau. Und dann das ist innerhalb von 3 Minuten ist es kaputt und dann brauchst du 3 Jahre, um das wieder aufzuräumen. Deswegen ist es ja auch so wichtig, Führungskräfte wirklich frühzeitig reinzuholen und auch dafür zu sensibilisieren, was geht nicht. Und dann auch dafür zu sensibilisieren, zu sagen, hey, wenn du so einen Gedanken hast und den aussprechen musst, dann tu das im analogen Raum, weil dann ist es im Zweifelsfall nicht so sichtbar und man kann dieses Thema noch miteinander aushandeln, ohne dass es dasteht und ohne Diskussionen und Einordnung irgendwie weitergetragen wird. Auf der anderen Seite zum Beispiel hatte ich gerade, das war aber auch keine Führungskraft, sondern einfach nur ein Kollege, hatte ich gerade zu einem Thema, wo aus der Kommunikation ein Angebot gemacht wurde. Ich will jetzt nicht so konkret werden, damit es nicht rückführend ist, aber rückverfolgbar ist. Aber da gab es so ein Angebot aus der Kommunikation, wo man gesagt hat, hey, das ist doch schön für euch. Das hat jetzt in dem Sinne keinen direkten Arbeitskontext, aber es war ein Angebot, wo die Mitarbeitenden gesagt haben, ach, klasse, dass du das mal machst und das finde ich richtig toll, das würde ich in Anspruch nehmen. Und es hat wahnsinnig tolle Resonanz gegeben, was natürlich auch einen gewissen Aufwand auf der Kommunikationsseite generiert hat. Aber es war einfach so auch in einer wirtschaftlich angespannten Zeit etwas, worüber sich die Kolleginnen und Kollegen wirklich gefreut haben, dass die Kommunikation sich dafür Zeit nimmt. Und gesagt, es ist so klasse, dass du das machst. Und dann hat eine Person darunter geschrieben, ja, und also ne, hier Sparplan und warum wird denn das jetzt gemacht und dafür gibt's jetzt die Zeit und warum soll denn das und so weiter und so fort. Also dieser schöne, positive Moment in der wirtschaftlich angespannten Zeit wurde dann eben durch diesen, es ist doch so angespannt und jetzt, warum, ne, wurde quasi so ein Stück weit kaputt gemacht, wo ich schon Luft geholt habe und gedacht habe, schade, dass das jetzt so ist, aber es ist niemand drauf eingegangen. Und das war klasse, weil du da gemerkt hast, nee, die Leute lassen sich jetzt nicht mitziehen oder zumindest nicht öffentlich. Keine Ahnung, was im Hintergrund abgegangen ist. Aber es gab dann plötzlich betont positive Kommentare und auch nochmal ein Dankeschön an die Kommunikation für das Angebot. Und es wurde überhaupt nicht auf diesen Kommentar eingegangen, obwohl es sogar noch einen zweiten gab, nochmal um nachzulegen. Und das hat sich nicht durchgesetzt. Und da hast du richtig gesehen, okay, die Kultur war an der Stelle, zumindest in dem kleinen Bereich, an so einem Level, dass die Masse das nicht durchgelassen hat. Ne? Und bei dem anderen Beispiel hat quasi die Masse das gesehen und hat gesagt, okay, Management will das nicht. Das bestätigt ja auch schon so ein Gefühl, dass ich habe, dass Management das vielleicht nicht haben möchte. Dass ich eh vielleicht schon hin und wieder den Gedanken hatte, oh, kulturell wird das hier jetzt nicht so richtig akzeptiert und eigentlich auch nicht so richtig gewollt. Ich habe auch zum Beispiel von der obersten Ebene nie so richtig den Impuls bekommen, dass das hier eine gute Sache ist und dass ich das auch tun soll und dass das auch gut investierte Zeit ist. Also mache ich das nicht. Und auf der anderen Seite, bei dem anderen Beispiel war es so, dass es umgedreht war und das immer wieder spannend, wie sich die Dinge dann so entwickeln.
Ja, und bei beiden würde ich sagen, das ist quasi ein Transparentmachen dessen, was halt in der Organisation so los ist und was da gelebt wird. Also bei dem ersten bin ich ja schon drauf eingegangen mit der Führungskraft, die halt das einmal bewertend kommentierte. Das lädt natürlich dazu ein, an gewisser Stelle, je nachdem, wer sich dafür verantwortlich fühlt, in den Austausch zu gehen. Problem ist häufig nur, also wer kuratiert das an der Stelle? Wer ist überhaupt dafür verantwortlich, dann einen Impuls geben zu können? Oder liegt da die Führungskraft an führender Stelle und sieht überhaupt keine Notwendigkeit, dass da jetzt irgendetwas geschehen muss, dass sich irgendetwas verändern muss? Das wäre ganz spannend, da finde ich herauszuarbeiten. Und bei dem anderen Punkt, dieses, dass da eine einzelne Stimme des Widerstands oder der Irritation laut wurde und die gesamte Gruppe das einfach ignoriert hat, da könnte man jetzt ja auch die Hypothese aufstellen, so ähnlich wie du es ja auch formuliert hast, zu sagen, aha, also ist die große Masse anscheinend sich einig und da ist eine oder vielleicht sind zwei Personen auf weiter Flur, die so ein bisschen dagegen stimmen, da würde ich immer denken, also ich jetzt in meiner Coaching-Rolle und so, würde halt denken, ah, interessant, da müssen wir trotzdem ran und da tatsächlich mal nachfragen und gucken, was ist denn mit der Person? Warum hat die sich so geäußert? Ist da eine Enttäuschung im Raum? Fehlt da irgendetwas? Und ich würde so etwas nie unkommentiert lassen im Sinne von, ich gehe da nicht an anderer Stelle nochmal drauf ein. Und vermutlich, vielleicht ist es auch nochmal eine Frage an dich, wer kuratiert das an der Stelle? Wer fühlt sich verantwortlich, solche Themen, die vielleicht dann auch sichtbar werden, im digitalen Raum aufzugreifen? Und halt dann an anderer Stelle darauf einzugehen, weil es wäre ja ein Geschenk. Also die Impulse, die man dadurch bekommt und die ganzen Symptome in der Organisation zum Vorschein bringt, die dann halt auch in Anführungszeichen zu behandeln, so dass sie vielleicht auch dann geringer werden, je nachdem, was man so möchte. Was sagst du denn dazu? Wer macht das? Wer fühlt sich dafür verantwortlich?
Hoffentlich die Kommunikation.
Aha.
Also im Zweifelsfalle gibt es oft in der internen Kommunikation diejenigen, die sich um solche Themen kümmern. Beim Einführen von Intranets und Social Intranets sind ja, also wenn es eine interne Kommunikation gibt, ist die Haupt, hauptverantwortlich dabei oder verantwortet das sogar dann hauptverantwortlich, neben zum Beispiel IT, HR, die auch mit im Boot sein sollten. Aber ganz oft liegt ja auch das Intranet-Management und Community-Management etc. eben in der internen Kommunikation. Und da sollte, und deswegen braucht es auch immer so viel Zeit für solche Themen, da braucht es genau diese Kuratierung oder eben allein dieser übergeordnete Blick, dass ich die Kanäle und Instrumente im Blick habe, dass ich grob weiß, wo was abgeht, dass ich Kommentarspalten im Blick habe. Und zum Beispiel genau bei dieser Geschichte, wo der eine Kollege eben einen negativen Kommentar geschrieben hat, das haben wir auch beobachtet, weil ich ja da die interne Kommunikation unterstütze. Das heißt, uns ist das natürlich sofort aufgefallen und wir sagen, oh, okay, da ist so ein Kommentar gekommen. Und dann wird natürlich im Hintergrund diskutiert, wie gehen wir damit um? Schreiben wir darauf jetzt was? Lassen wir es eher so stehen? Also man muss ja auch nicht auf jeden Kommentar antworten, weil es ja auch dann schnell in so eine Rechtfertigungsschiene gehen kann. Manchmal ist es auch einfach besser, Dinge stehen zu lassen oder eben auch die Dynamiken sich entwickeln zu lassen. Das kommt dann so ein bisschen darauf an, wie die Dynamik dann läuft, also steigen quasi die Leute drauf ein, also muss ich tatsächlich nochmal rechtfertigend reingehen oder quasi lösen sich die Themen von alleine. Aber auf jeden Fall im Hintergrund sitzen verantwortliche Personen, die solche Dinge beobachten und im Zweifelsfall oder im besten Falle auch einen Plan haben. Also ich weiß noch, vor ein paar Jahren haben wir immer noch solche, wie soll man sagen, solche Intranet- oder Community-Management-Regeln oder Orientierungsleitlinien aufgesetzt. Das heißt, da kommt zum Beispiel auch ein bisschen zu positiven Kommentaren, ne? Also da kommt ein super positiver, lobender Kommentar. Wie gehe ich zum Beispiel auch damit um? Ne? Wäre ja auch schön, wenn sowas nicht versagt, sondern auch irgendwie vielleicht darauf eine Reaktion aus einer entsprechenden Ecke kommt. Wie gehe ich mit neutralen Kommentaren um? Wie gehe ich mit kritischen Kommentaren um, wie gehe ich aber auch zum Beispiel mit rassistischen, homophoben und so weiter Kommentaren um. Auch sowas im Worst Case einfach auf der Liste zu haben und zum Beispiel auch so solche Regeln oder Leitlinien auch mit Management einmal abgeklärt zu haben, passt das für euch so? Um im Zweifelsfalle zum Beispiel auch ein Commitment an der Stelle zu haben, dass ich auf die zugehen kann und sagen kann, guck mal, wir haben vor dem Jahr das abgesprochen, dass das und das eben getan werden muss, wenn so und sowas im Internet passiert. Jetzt brauchen wir gerade mal, ich nenne es mal Krisenmeeting, um zu besprechen, wie wir damit umgehen. Weil im Zweifelsfalle natürlich auch eine Kommunikation als teilweise Senderin natürlich auch eine andere Position hat, wenn sie jetzt zum Beispiel etwas kommentiert oder versucht einzuordnen, als zum Beispiel so ein Management, das dann dasteht und sagt, hey, einmal kurz Kontext, einmal kurz Einordnung von unserer Seite, das ist gewünscht, das ist gewollt, das ist auch völlig in Ordnung und wir animieren sogar dazu XYZ, ne? Also um da nochmal ein anderes Commitment von einer anderen Stelle zu geben, weil du sonst als IK vielleicht auch so ein bisschen diesen Rechtfertigungsmodus kommen kannst und es das Ganze eigentlich nicht besser macht. Also wie viel Ressourcen braucht es eigentlich, um solche digitalen Social Tools im Auge zu behalten, zu betreuen, zu kuratieren, weiterzuentwickeln und auf solche Themen eben auch eingehen zu können? Und da kommt immer die Frage, ja, wie viel braucht es denn tatsächlich? Und meine Aussage ist immer, ja, ich kann eine 30%-Stelle darauf setzen, dann bin ich aber sehr reaktiv unterwegs. Aber wenn ich so, ich sag mal, ab 70-80% einer FTE, also einer Vollzeitstelle, eben für so etwas einsetze, dann kann ich da auch gerne mal proaktiver reingehen und dann so ein bisschen das Gesamthafter angehen. Aber du merkst eben ab einer gewissen mitarbeitenden Anzahl von, ich würde mal sagen, alles über 1.000, 1.500 Mitarbeitende, da braucht es schon mindestens eine Dreiviertel Vollzeitstelle, die sich um so ein Thema gesamthaft kümmert.
Ja, je nachdem, wie man es halt dann auch gestalten möchte und wie man es nutzen will, ne? Also wenn man die Vorzüge daraus nutzen möchte und sagt, komm, wir versuchen davon zu profitieren und vielleicht auch aus so einer Tool-Einführung oder aus diesem digitalen Raum zu lernen, dann sehe ich zum Beispiel auch eine ganz enge Verknüpfung zur Personalabteilung, sei es jetzt, ob wir sie Culture and People, Kulturbeauftragte, wie auch immer nennen, da gibt es ja diverse Begriffe. Also das würde ich zum Beispiel auch gerade sehen und weiß nicht, wie du das erlebst, weil ich bin ja nicht so häufig so in diesem Kosmos unterwegs, aber ich stelle mir vor, dass es total hilfreich wäre, wenn es halt ein Community-Management gäbe, also wirklich die interne Kommunikation sich auch als solches versteht und dann halt aber eine enge Verknüpfung vielleicht auch zu Personal hat, sodass man dann auch ableiten kann, was müssen wir an anderen Stellen tun. Dann auch gut in der im Austausch mit den Führungskräften, aber auch allgemein mit der Organisation steht, um dann halt zu sagen, wir nutzen das, um vielleicht auch kulturelle Geschichten zu erkennen und vielleicht dann auch Veränderungen vorzubringen. Und vielleicht wäre das auch noch, um auf die Einstiegsfrage nochmal einzugehen, so ein Punkt, dass man sagt, ja, eigentlich braucht es ja einen klar definierten Auftrag. Also wozu, warum führen wir etwas ein? Also sei es jetzt, bleiben wir mal beim Social Intranet oder Social Communication Tools. Und wir führen es ein, damit wir ja gut die Kommunikation, das Miteinander untereinander eben auch gestalten können. Und es könnte vielleicht als zweiten Auftrag ergeben, dass wir noch mehr über die Organisation erfahren und vielleicht dann abgeleitet daraus Veränderungen auch hervorbringen. Und das wäre dann eher so die zweite Ebene. Also wir im Systemischen zum Beispiel sind ganz gerne mit immer erster Ebene des Auftrags, dann zweiter Ebene und so weiter unterwegs. Wir versuchen aber immer einen klar definierten, abgesteckten Raum zu betreten, versuchen aber nichts, was danach kommen könnte, auszuschließen, sondern das halt gut mit im Blick zu behalten. Somit würde ich jetzt immer kommentieren mit, aufgepasst vor einer Intranet-Einführung, wer weiß, was daraus noch entstehen könnte. Was sagst du?
Schön, aufgepasst, aufgepasst. Was nicht heißt, dass man es nicht tun sollte. Aber ich bin gerade auf einen Punkt so, ich habe mir zum ersten Mal tatsächlich was aufgeschrieben, damit ich es wirklich nicht vergesse, weil das so ein wichtiger
Punkt ist. Habe ich schon gesehen.
Ja, ich kann das auch. Gleich kriege ich direkt einen Krampf in der Hand. Der große Unterschied zwischen Social Intranets und Intranets oder klassischeren Intranets ist ja, dass ich die Menschen in der Organisation dazu befähige, und mit ich meine ich jetzt die interne Kommunikation, selbst zu kommunizieren, sich selbst auszutauschen, die eigenen Themen in die Organisation über so ein Tool zu tragen.
Wäre schön, ja.
Und nicht mehr, ja genau, das wäre der Idealzustand. Und nicht mehr zentral, eindirektional, also wirklich top-down von oben. Jetzt komme ich mit den ganzen Begriffen, aber wirklich im Sinne von wenig Dialog behaftet, sondern einfach von oben nach unten werden Infos durchgeschickt. Diese jetzt nicht mehr nur zu haben, sondern das ist ein ganz kleiner Teil. Und der größte Teil an Kommunikation, Informationsweitergabe, Austausch etc. läuft ja über die Mitarbeitenden selbst und unter den Mitarbeitenden selbst. Und dadurch, und das ist tatsächlich eines meiner Hauptthemen, deswegen finde ich das gerade so spannend, dass wir darauf gekommen sind, weil die Rolle der internen Kommunikation ist heute nicht mehr so stark redaktionell, journalistisch geprägt wie noch vor 8 Jahren, wo der Großteil meiner Aufgabe darin lag, die Themen des Unternehmens zu erfassen und redaktionell umzusetzen und in verschiedene Kanäle wie eine Mitarbeitendenzeitung oder eben Internet zu kippen. Sondern das ist ein ganz, ganz kleiner Teil geworden und der größte Teil liegt wirklich darin, zu moderieren, zu befähigen, zu kuratieren, anzuleiten, zu schulen, zu trainieren, mit den Menschenthemen, die sie beschäftigen, durchzusprechen und die dazu wirklich zu befähigen und dabei zu unterstützen, wie sie ihre eigenen Themen in die Tools, die von der internen Kommunikation zur Verfügung gestellt werden, reinzubekommen. Das heißt aber nicht, dass eben der Aufwand auf der internen Kommunikationsseite weniger wird, sondern er ist eigentlich im Zweifelsfall mehr geworden. Und ich erwähne das nur so, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass so der Eindruck entsteht, so nach dem Motto, wenn diese Tools jetzt nicht mehr durch die IK selber so stark betrieben werden und die quasi inhaltlich so stark vertreten sind, dann brauchen die auch gar nicht so viele Ressourcen auf der Seite, weil dann ist ja mit der Tool-Einführung das Ding ja größtenteils erledigt und die 5% an redaktionellem Content, den sie noch beisteuern, das kann man ja dann irgendwie nebenbei auch mal machen und es ist ja ein ganz typisches Konstrukt und es würde mich wundern, wenn die Hälfte der IKalerInnen, die vielleicht hier auch zuhören, jetzt nicht mit dem Kopf nicken, dass diese IKalerInnen nicht nur 100% IK machen, sondern im Zweifelsfalle im Social-Media-Bereich, in der Presseabteilung etc. noch eingesetzt sind und im Zweifelsfalle das auch höhere Priorität hat als die Arbeit in der internen Kommunikation, weil nach extern natürlich immer sichtbar, im Zweifelsfalle will der Vorstand was kommunizieren, im Zweifelsfalle kam gerade eine kritische Presseanfrage rein und die interne Kommunikation, das kann dann schon irgendwie warten. Und dann kommen wir aber wieder zu diesem, nach ein paar Jahren gucken wir rein und merken, gewisse Dinge funktionieren nicht. Ja, ich brauche auch diese Ressourcen, um diese Dinge auch angehen zu können. Und wenn ich nicht, und ich behaupte es jetzt einfach mal, zu mindestens 75% auf so einem Thema sitze und mich da richtig gut reindenken kann und die Themen eben auch proaktiv angehen kann, wie du sagst, Themen aufnehmen, Stimmung aufnehmen, diese verarbeiten und gucken, mit welchen Menschen man welche Themen angeht und wie man zum Beispiel auch Themen, die man aus diesen Tools wahrnimmt, weil es ja ein Stück weit ein Spiegel der Organisation ist in die eine oder andere Richtung, die wiederum in andere Richtungen zu kippen und zum Beispiel auch als IK Richtung Personalabteilung, Richtung Organisationsentwicklung, Richtung Management zu laufen und zu sagen, guckt mal, das habt ihr vielleicht gar nicht mitbekommen, aber an der und der Stelle ist gerade das und das Thema oder die und die Stimmung aufgetaucht. Wir müssen darauf eingehen, ansonsten wird es in 2 Monaten an einer anderen Stelle hochploppen und dann können wir nur noch reagieren und nicht mehr proaktiv das ganze Thema angehen. Und an der Stelle, finde ich, wird es immer richtig spannend. Also wenn man da die Ressourcen und die Energie aufwenden kann und auch die Kreativität als interne Kommunikation, ein wirkliches Kommunikationsmanagement zu betreiben und nicht nur, in Anführungszeichen, ohne das abwerten zu wollen, redaktionellen Content oder redaktionelle Inhalte beiträgt, dann reden wir ja auch wirklich von diesem Mehrwert und von diesem Beitrag zur, jetzt wird's BWL sprechig, zur Wertschöpfung des Unternehmens. Und dann kann ich als interne Kommunikation eben auch eine ganz bestimmte Rolle in der Organisation einnehmen. Und das finde ich dann immer sehr spannend, wenn die dann auch tatsächlich ausgestaltet werden kann.
Ich glaube, das erfordert aber auch eine hohe Kompetenz an der Stelle, halt genau auch das rauszulesen, was da halt dann auch steht. Also erstmal das Wollen, dann halt das Können, indem man halt die Zeit dafür hat, das überhaupt machen zu können, dabei zu bleiben und dann auch noch das richtig zu deuten, dass da jetzt gerade Musik drin ist in einem Kommentar und dass dort etwas getan werden müsste. Und ja, du weißt ja, wir sind häufiger in verschiedenen Kosmen unterwegs und ich habe gerade überlegt, ich kenne halt tatsächlich wenig Unternehmen in meinem Umfeld oder vielleicht aber auch die Mitarbeitenden von den Unternehmen meines Umfeldes, die halt in diesem Kosmos, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, unterwegs sind. Ich kenne ein paar, die haben ein Social Intranet, ja, aber da würde ich doch in Frage stellen, ob das tatsächlich genau so dort gelebt wird, wie wir es jetzt idealtypisch beschrieben haben, sondern ich glaube, da wird es halt einfach so als Tool genutzt, um schnell miteinander zu kommunizieren. Im schlimmsten Fall wird man ständig abgelenkt davon, weil hier Ping, da Ping, das hatten wir beim letzten Mal, oder vielleicht noch, um Dokumente auszutauschen und sich schneller verabreden zu können. So, aber ich glaube, bei denen, wie gesagt, an die ich gerade denke, ist das weniger der Fall, wie du es gerade beschrieben hast. Und da werde ich so ein bisschen betrübt und denke, wie traurig. Also da ist ja ganz viel Potenzial, was genutzt werden könnte. Vielleicht kleiner Spoiler, sollte jemand Unterstützung dabei brauchen, wie man solche Kommentare deuten kann, wie auch immer. Wir stehen gerne zur Verfügung und unterstützen da, glaube ich, sehr gerne.
Und sehr subtiles Marketing hier.
Ja, das musste ich jetzt einmal einbringen, weil ich gerade merke, da ist wahrscheinlich ganz viel Potenzial für eben Veränderung und dann ja das Aufgreifen können von Informationen und die auch nutzen, so dass dann, ja, dass das Social Intranet auch nochmal ganz anders bedient oder verwendet werden könnte. Ich gucke ein bisschen auf so, wir müssen
genau,
bald zum Ende
kommen. Genau, ich wollte es gerade sagen. Ich wollte auch gerade dieses so und dann einmal so auf den Oberschenkel geklopft. So, jetzt müssen wir leider Richtung Ende kommen. Möchtest du einleiten?
Ja, ich möchte einleiten. Vielen Dank dafür. Schön, dass wir gleichzeitig das so gespürt haben. Schön, dass das so gut klappt. Ich glaube, es passt tatsächlich sehr gut, wie wir uns das vielleicht auch für die nächste Folge überlegt haben, wo wir jetzt gerade rausgekommen sind. Ich fand es spannend, dass es doch jetzt nochmal sehr stark an das Social Intranet-Thema angedockt hat. Ich glaube, so haben wir es gar nicht konkret vorbereitet. Und bei einer der nächsten Folgen hätte ich tatsächlich unglaublich Lust über dieses, was braucht's eigentlich für eine gute Zusammenarbeit auf Distanz oder für eine gute digitale Kommunikation und digitale Zusammenarbeit. Das würde ich sehr gern aufgreifen und habe das hier fest notiert. Du nickst gerade, sehe ich.
Da bin ich dabei.
hervorragend. Das hätte mich überrascht, wenn nicht. Also somit danke dafür. Was meinst du, womit gehst du aus dieser Folge heute raus? Was ist das, was du für dich mitnimmst?
Ich finde es schön, dass wir tatsächlich den, ich hätte was gesagt, Rundumschlag, aber so ein bisschen diesen Weg genommen haben von Kulturthema, Unternehmenskultur durch diese digitalen Tools bis hin zum Kommunikationsmanagement oder Toolmanagement oder wie man es auch immer nennen möchte, weil es wieder zeigt, welche Rolle eine interne Kommunikation oder wer auch immer dann die Verantwortung für diese Tools auf einer inhaltlichen, strategischen Ebene hat, welchen Wert und welche Rolle diese Menschen in der Organisation einnehmen können, um eben bestimmte kulturelle Themen greifbarer auch zu machen und tatsächlich aus der Realwelt der Organisationen diese Themen rauszuziehen. Und das ist ein Thema, das mich seit Jahren beschäftigt, wo ich auch gerne Weiterbildung zu gebe, wo ich an Hochschulen zu dem Thema unterwegs war, weil das immer noch so ein, na, wir sagen ja so schön, so ein Mindshift ist, also so ein Wandel in diesem Rollenverständnis der internen Kommunikation. Das ist so das, womit ich rausgehe, weil es das, unsere Diskussion oder unser Gesprächsverlauf hat mir wieder bestätigt, dass das wirklich wichtig ist, für sich zu verstehen, welche Rolle man einnehmen kann, wenn man so ein Thema auf verschiedenen Ebenen betrachtet.
Mhm. Womit gehst du raus? Ich gehe tatsächlich mit diesem Impuls raus, dass so eine Social-Intranet-Einführung oder auch das Erleben von Kommunikation im digitalen Raum ganz viel Potenzial für meine Kernthemen bietet, daran anzudocken und tatsächlich Symptome zu erkennen und die dann auch zu lindern. Das habe ich bisher, glaube ich, noch gar nicht so gesehen, weil ich da ja nicht so nah dran bin und werde vielleicht mal ein bisschen mein Radar aufmachen und herumfragen, wie es so in den Kosmen ist, in meines Umfeldes, um zu schauen, ja, wie ist es denn da in der Realität? Also wahrscheinlich werde ich da so ein bisschen auf die Fährte gehen und meiner Neugierde freien Lauf lassen. Und sonst fällt mir wie immer auf, es ist jetzt schon wieder über eine Stunde und gefühlt haben wir das Thema gestriffen. Zwar sind wir so minimal deep-divig unterwegs gewesen, aber eigentlich war es schon wieder nur gestriffen. Und ich denke, wie kann denn das sein? Also
deswegen gehen Projekte auch über Monate.
Ja, genau. Wie auch bei uns. Also ein paar Folgen wird es auf jeden Fall noch geben. Und jetzt auch hier wieder die Überleitung oder Ausleitung zu dem, ja, was jetzt ansteht. Also ihr habt wieder die Möglichkeit, ein virtuelles Coffee Date mit uns zu buchen, falls ihr euch zu diesem Thema austauschen wollt. Ich glaube, wir wären auch nicht ganz so streng, wenn ihr sagt, ihr möchtet noch an ein anderes Thema aus einer der letzten Folgen andocken. Mit virtuellem Coffee Date meine ich immer 15 Minuten treffen und einfach kurz quatschen über eines der Themen, die euch beschäftigt, wo ihr meint, ihr könnt uns vielleicht ein paar Fragen stellen oder einfach mal was loswerden, was euch beschäftigt. Das würde ich an dieser Stelle nochmal anbieten. Jana nickt gerade. Also somit.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob 15 Minuten reichen oder wenn wir schon nach einer Stunde sagen, wir haben es nur angepiekst, vielleicht wären es dann auch automatisch 30 Minuten. Aber das
gucken wir einfach mal. Man weiß es nicht. Genau. Alternativ kann man uns herzlich gerne buchen, aber das haben wir ja heute schon einmal sehr subtil untergebracht, jetzt nochmal mehr. Und ja, ansonsten freue ich mich gerade heute auf den Start meiner Sprecherausbildung und bin auch sehr froh, dass wir uns dazwischen noch kurz in Präsenz, also live begegnen werden und freue mich sehr auf den nächsten Austausch mit dir, liebe Jana.
Absolut. Und ich bin gespannt, wie sich deine Stimme und dein Stimmklang und dein Sprechen so entwickeln werden. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil ich folge so ein paar Personen auf Instagram, die in dem Bereich relativ groß sind und da immer so kleine Tipps weitergeben. Und immer wieder spannend, mit welchen kleinen Mechanismen man da schon große Wirkungen rausbekommt. Aber du machst ja wirklich eine Vor-Ort-Sprecherausbildung, Sprecherausbildung. Und da bin ich sehr gespannt. Deswegen würde ich mich freuen, wenn du da doch in den Folgen am Anfang immer noch mal kurz berichten kannst, an welcher Stelle du da stehst und welche Erfahrungen du mitgenommen hast. Wunderbar.
Sehr gerne, sehr gern.
Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Bedanken uns wie immer fürs Zuhören, freuen uns über Bewertungen und Folgen auf der Plattform eurer Wahl, weil das für uns auch das Signal ist, sollen wir das hier weitermachen oder nicht. Wir haben uns erstmal einen gewissen Zeitraum gegeben, aber natürlich müssen wir danach auch so ein bisschen, in uns gehen und schauen, wird's gehört, wird's gewollt und machen wir es dann weiter. Und das ist immer das sind die besten Indizien dafür, etwas weiterzumachen. Deswegen gerne den Klick wagen. Wir freuen uns über eure zahlreichen Sterne und Folgenaktionen. Und damit beenden wir die Folge. Liebe Sandra, es war mir wie immer eine Freude und euch allen noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Dankeschön und tschüssi.